Für mich war es so eine Art Aufbruchsstimmung, weil ich mir dachte, wow, unsere Körper haben sich so schnell angepasst an diese Schwerelosigkeit. Wir fliegen hier wirklich in einem Wunderwerk der Technologie. Und da finde ich es eigentlich fast besser, wenn man eine Maschine hat, die die kritischen Phasen übernimmt, weil das heißt, dass weniger Fehler gemacht werden. Also ich finde, Innovationstempo sollte generell sehr hoch sein, aber wir sollten gleichzeitig auch die moralische Innovation auch hochhalten.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute habe ich einen Gast, auf den freue ich mich schon seit ein paar Tagen. Ich habe sogar überall rum erzählt, weil ich mich so freue. Ich spreche nämlich mit der ersten deutschen Frau, die es ins All geschafft hat, mit der Wissenschaftlerin Rabea Rogge. Und klar werden wir darüber sprechen, wie es so ist im All, also die Welt von oben und auch von ganz weit weg zu sehen. Aber wir fliegen nicht nur sprichwörtlich ins All, sondern wir machen auch einen Deep Dive in ihren Forschungsschwerpunkt, in die Robotik. Und da geht es darum, was Roboter leisten können in Extremsituationen und wie autonom solche Maschinen agieren können und vielleicht auch sollten oder nicht. Ja, und damit geht's auch schon los. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute da haben. Herzlich willkommen, Rabea Rogge.
Ja, hallo. Freut mich auch sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung.
Rabea, du siehst so richtig cool aus.
Danke.
Für die, die dich jetzt nicht sehen kann, du hast nämlich so eine Art Astronautenanzug an und auch mit so einer Brosche mit einem Drachen.
Ja, das ist tatsächlich unser Astronautenabzeichen. Das bekommen Astronauten, die mit dieser Raumkapsel geflogen sind. Also die Raumkapsel hieß Dragon, deswegen sieht es aus wie ein Drache. Genau, und auf der Rückseite ist dann jeweils der Name von dem Astronauten, also in meinem Fall mein Name drauf.
Ja, also eine Drachenfliegerin bist du jetzt.
Genau,
wenn man so sagen kann. Der Blick auf die Erde von außen, ich habe es eben schon angedeutet, das sei der erhabenste Moment ihres Lebens, sagen viele, die diese Reise schon gemacht haben. Rabea, was war denn so dein Aha-Moment, wenn es den gab, den einen dort oben, diesen Augenblick?
Ja, ich würde sagen, ich habe das auch sehr oft gehört und wir haben auch mit anderen Astronauten drüber geredet, wie das denn so ist. Und ich war erst sehr kritisch, muss ich sagen, von wegen, man fliegt ins All und findet seine Liebe zur Erde nur im All. Und ich denke auch immer noch, dass man so die Liebe zur Erde auch auf der Erde finden kann und sollte. Und für mich war es allerdings eher so, würde ich sagen, der bewegendste Moment war, als wir einen ganzen Orbit, also 90 Minuten sind das, aus dem Fenster geschaut haben, anstatt so der erste Moment, wenn man die Erde sieht, da war ich, glaube ich, eher so überfordert, würde ich sagen, war sehr, sehr hell. Sie hat sich sehr schnell gedreht. Und in dem zweiten Moment, wo wir uns wirklich die Zeit genommen haben, so 90 Minuten, also es sind 45 Minuten der Tag und 45 Minuten dann in der Dunkelheit, die Erde anzuschauen, war das viel bewegender, weil man sieht, wie viele Facetten es gibt. Im Dunkeln sieht man eher Lichter, das heißt, man sieht, wo die Menschheit ist. Und auf der Tagseite sieht man dann aber die Menschheit fast gar nicht und eher die Geografie. Also man sieht die Ozeane, man sieht natürlich die Polarregionen in unserem Fall, man sieht Flüsse, Gebirge, die Alpen in Europa zum Beispiel, wirklich wunderschön. Und ich fand diesen Kontrast wirklich sehr spannend auch.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Wird man da auch so ein bisschen ehrfürchtig oder was hast du da gefühlt in dem Moment?
Ehrfürchtig auf jeden Fall. Auch, ich würde sagen, so sehr ungläubig, dass wir haben uns auch gegenseitig in meiner Crew gesagt, so ist das nicht unglaublich, dass wir gerade im All schweben und den Planeten vor uns sehen, so einen riesigen Planeten, der im Vakuum das All einfach vor sich hin schwebt. Und für mich war es eher eine andere Stimmung, würde ich sagen, so eine Art Aufbruchsstimmung, weil ich mir dachte, wow, unsere Körper haben sich so schnell angepasst an diese Schwerelosigkeit. Wir fliegen hier wirklich in einem Wunderwerk der Technologie und man hat so den perfekten Planeten. Das heißt, wenn wir wollen, können wir als Menschheit noch so viel mehr erreichen.
Mhm. Wow, okay, also gibt einem wahrscheinlich auch einen ganz schönen Push, weil ich natürlich gleichzeitig mich auch gefragt habe, ob du eigentlich auch Angst hattest, weil ihr wart ja, du hast es eben schon gesagt, in einer Kapsel, Wunderwerk der Technik, aber trotzdem ja auch fernab von allem.
Mhm. Ich hatte, glaube ich, mehr Angst davor, Angst zu haben, als ich dann tatsächlich Angst hatte, weil dafür haben wir ja dann ein Jahr lang trainiert, um genau das zu vermeiden, dass man halt in dieser Kapsel ist und denkt, oh nein, aber was tue ich denn, wenn jetzt etwas schief läuft? Und wir haben ja wirklich dafür trainiert, dass wir wissen, was wir zu tun haben, wenn etwas schief läuft. Das heißt, man hat gar nicht mehr diese innere Unruhe, sage ich mal, sondern man weiß, okay, alles ist unter Kontrolle, wir haben das schon 5000 Mal durchgespielt und jetzt kann man sich so auf die Aufgaben im All wirklich konzentrieren.
Einmal noch zur Einordnung, du warst im All mit einer privat finanzierten Mission mit der SpaceX, also das war sozusagen der Dienstleister. 4 Tage lang hast du im Orbit verbracht über Nord- und Südpol. Du hast dich ein Jahr vorher vorbereitet, hast zuvor aber auch und immer noch Elektrotechnik studiert, also bist insgesamt schon mit viel Fachkenntnis reingegangen. Aber klar, wenn man vergleicht, wie intensiv AstronautInnen für die NASA trainieren, dann ist es schon deutlich weniger mit einem Jahr Vorbereitung. Deshalb die Frage, wie fliegt man eigentlich so ein Raumschiff?
Von allein heutzutage tatsächlich, okay. Was ich als Robotikerin auch sehr cool finde. Vom Training her hatten wir so einen Ausschnitt von dem Training, was NASA und ESA-Astronauten auch machen. Also für diese Raumkapsel, also für Dragon, haben wir das gleiche Training wie die Astronautinnen der ESA und NASA. Aber natürlich haben, wenn man jetzt 6 Monate auf der ISS unterwegs ist, hat man noch sehr viel mehr Training zum Thema International Space Station, zum Thema Außeneinsätze. Wir sind nicht nach draußen gegangen in den 3,5 Tagen. Und deswegen war es wie ein Puzzleteil von dem gesamten Puzzle, was Astronautinnen normalerweise haben, genau.
Aber natürlich gibt es auch so Notfall- und Backup-Systeme und ihr wart genau. Schon genau darauf auch geschult, zu wissen, okay, was tut ihr, wenn irgendwas kaputt geht?
Genau, also ich würde sagen, ein Großteil, vielleicht so 80-90% von dem Training, was wir hatten, war wirklich für Notfälle. Und Jannike, meine Mitfliegerin und ich, waren die Pilotinnen auf der Mission. Das heißt, wir saßen wirklich hinter den Displays und hätten eingreifen können, wäre etwas schief gelaufen. Und natürlich geht es dann, das meiste Training ist dann wirklich auch Szenarien, die durchgespielt werden. Also ich weiß nicht, jemand hat vielleicht einen medizinischen Notfall und gleichzeitig gibt es einen Alarm im Raumschiff. Was priorisiert man und wie teilt man die Aufgaben im Team auf? Also es ist ein bisschen Schauspielern auch, sage ich mal. Es hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, die Simulation. Und im Ernstfall weiß man dann auch wirklich dann sofort, wer was zu tun hat und muss nicht erst diskutieren, nur so, hey, müssen wir jetzt unsere Raumanzüge anziehen oder was passiert jetzt hier, sondern damit es dann wirklich schnell geht in einem Notfall.
Mhm. Und ist es so, also kann man das mit der Fliegerei vergleichen, dass ihr dann so Checklisten durchgegangen seid?
Genau. Also wir hatten praktisch eine Prozedur für alles, zum Schlafen gehen, zum Aufwachen, aber natürlich auch für Notfälle. Also genau, man geht dann so im Body-Check-System, also so gesehen Pilot und Co-Pilot, Prozeduren durch. Und wenn wir auch etwas machen mussten, zum Beispiel auf dem Launchpad, also auf der Startrampe vor dem Abflug, gibt es einen Punkt, so 40 Minuten vorher, wo man gewisse Systeme scharf stellt. Also das machen wir noch tatsächlich. Und das ist dann auch sowas wie, man geht durch die Prozedur und das war mein Job meistens, durch die Prozedur zu gehen, scharf zu stellen und dann wird das ausgeführt vom Piloten so gesehen.
Du warst ja, ich habe es eben auch schon gesagt, du warst ja monatelang auch in der Arktis auf einem Forschungsschiff unterwegs.
Genau, also es war in Westafrika. Ich war auch in der Arktis mit, aber nicht auf einem Schiff, da war ich eher mit autonomen Schiffen unterwegs. In Westafrika war das mit Sea Shepherd 3 Monate lang.
Und da warst du auch für die IT zuständig?
Genau. So ein Schiff und so ein Raumschiff sind gar nicht mal so unterschiedlich.
Ja, das
wäre
meine Frage gewesen. Ja. Inwiefern hat das dich auch vorbereitet auf die Mission?
Ich würde sagen, auf See zu arbeiten war wirklich das Ähnlichste, was ich zum Astronautentraining gemacht habe bisher. Und da geht es auch sehr viel darum, okay, man hat die IT-Systeme auf dem Schiff, also für mich jetzt zum Beispiel, das war jetzt der technische Aspekt, wenn das Radar ausfällt, ist das mein Problem, das wieder zum Laufen zu bringen. Wenn wir kein Internet hatten, war das auch mein Problem, das wieder zum Laufen zu bringen. Und es ist ja wie in ein sich abgeschlossenes System. Das heißt, man hat theoretisch die Kontrolle über alles, aber praktisch ist es nochmal eine andere Frage. Und sehr ähnlich ist es auch, wenn man, also die Aufgabe von diesem Schiff war, illegale Fischerei zu finden und dann je nachdem, oder potenzielle illegale Fischerei und auch auf die Schiffe zu gehen und dann sie zu inspizieren. Und wenn so eine Inspektion stattfindet, muss auch wirklich alles einfach laufen. Also dann gibt es wieder auch, es ist ähnlich wie in einem Notfall oder generell in einem Raumschiff, hat man auch nicht so viel Zeit auf der Mission, da muss einfach klar sein, was wann passiert. Und dafür haben wir auch, wenn wir nicht gerade die Inspektion gemacht haben, haben wir die ganze Zeit geübt dafür.
Ja, das ist genau dieses Vorgehen, was du eben beschrieben hast mit den Prozeduren. Ich kenne das aus dem Cockpit von den Piloten, dass die eben diese Checklisten haben und im Prinzip immer die Checklisten durchgegangen werden. Und Ich denke, in so extremen Situationen macht es total Sinn. Du hast das gesagt, man hat wenig Zeit. Im Zweifel hat man viel Adrenalin. Ne? Also da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Ab wann fängt man an, zum Beispiel so einen Tunnelblick auch zu bekommen?
Mhm. Ja, und da finde ich es eigentlich fast besser, wenn man eine Maschine hat, die die kritischen Phasen übernimmt. Mhm. Oder dass man sagt, okay, vielleicht Launch, also Start und wieder Eintritt, sind sehr dynamische Phasen. Da passiert sehr viel, oder? Man hat die Beschleunigungskräfte auf den menschlichen Körper. Und wenn in der Phase mehr von dem Raumschiff abgenommen wird und der Pilot gar nicht so viel zu tun hat, ist das eigentlich gut, weil das heißt, dass weniger Fehler gemacht werden.
Ja, spannend. Das ist sehr spannend. Da kommen wir gleich ein bisschen mehr auch genau zu deinem Forschungsschwerpunkt, nämlich der Robotik. Du promovierst zum Thema Robotik in Norwegen, an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim im Bereich Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt autonome Fahrzeuge im arktischen Umfeld. Magst du einmal beschreiben, was genau untersuchst du da?
Genau, also wir haben ganz verschiedene Roboter tatsächlich. Also ich arbeite mit Surface Vehicles, das sind so Art Motorboote, die, also so gesehen ein Roboterboot, was auf dem Ozean arbeitet. Wir haben aber auch Unterwasserroboter. Es geht auch darum, zusammenzuarbeiten zwischen verschiedenen Agenten, also jetzt dem Boot, dem Unterwasserroboter, vielleicht einem Satelliten. Und meine Aufgabe ist, dass man versteht, wie hat dieses Boot Entscheidungen zu treffen in extremen Situationen. Also wenn sich die Regeln ändern, wie verhält sich dann das Boot oder wie verhält sich generell ein Roboter dazu? Weil sogar für uns Menschen ist das gar nicht so einfach.
Also Beispiel ein Eisberg, ja, oder so. Also
genau.
Man denke nur an die Titanic. Berühmt, ja, ist das Beispiel von einem Menschen, wie er, genau, sich in Extremsituationen verhält. Gar nicht.
Ja, gar nicht. Ja, gutes Beispiel. Ja, zum Beispiel das. Man hat Eis, Kollisionskurs. Wir arbeiten auch viel an Gletschern. Und Gletscher bröckeln auch so ein bisschen ab. Manchmal deswegen geht man als Mensch da lieber nicht zu nah. Und das ist auch genau die Frage, auch hohem Wellengang haben wir viel Probleme mit, dass man sagt, okay, man weiß jetzt gar nicht, ab wann ist es dann gefährlich für das Boot? Also wann lernt das Boot vielleicht auch, sich selbst zu schützen und so Angst zu haben? Und sollte es das vielleicht überhaupt machen, weil vielleicht ist es ja auch wichtiger, gerade die Daten zu bekommen. Und diese Abschätzung, diese Abwägung ist das, woran ich forsche.
Ganz spannende und ganz wichtige Forschung. Erinnert mich natürlich ganz stark auch an das autonome Fahren auf den Straßen,
ja, genau,
weil da haben wir ja jede Menge Parallelen. Inwiefern integrierst du denn KI oder inwiefern wird denn KI in diese Systeme integriert? Weil man kann sich vorstellen, dass ganz viel auch erstmal regelbasiert funktioniert, wie auch im Straßenverkehr, Straßenverkehrsordnung. Aber dann, du hast es schon gesagt, dann gibt es unvorhergesehene Situationen. Inwiefern kann da KI helfen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist gar keine so Entweder-oder-Fragestellung. Am Ende des Tages wird es beides sein. Also es gibt auch Straßenregeln für die See, so gesehen. Und die sind natürlich fix. Und wenn man jetzt die Situation hat, okay, es kommt ein anderes Schiff, dann kann man die einfach, also kann man die nicht einfacher, man kann sie anwenden. So. Und wenn es jetzt aber unvorhersehbare Situationen gibt, ich glaube, da wird man profitieren davon, dass man sich überlegt, okay, wie kann man so etwas wie Intuition vielleicht einem Agenten mitgeben, also einem Roboter. Also wenn man jetzt überlegt, man hat einen Experten, einen Menschen, oder? Einen Kapitän vielleicht für einen Eisbrecher oder Kapitänin. Und diese Kapitänin denkt sich ja meistens, okay, ich kenne mich in diesen Gewässern aus und ich weiß, was zu tun ist. Das heißt, dieses Hintergrundwissen kann man schon dem Roboter geben, aber dann ist so dieses Transferieren von diesem Wissen in eine neue Umgebung, denke ich, die Frage. Und da werden, denke ich, KI-Systeme auch mehr kommen. Also KI ist ja eh ein sehr breiter Begriff. Jetzt in Large Language Models denke ich auch, dass man sehr viel so diese Intuition sieht, aber dann auf der anderen Seite wieder nicht das strategische Denken.
Mhm.
Und da kann man ja vielleicht auch sehr viel ergänzen einfach zusammen.
Mhm. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Nochmal auf die Schiffe hingedacht, wahrscheinlich sowas wie Bilderkennung, generative,
genau,
Bilderkennung, da werden wir diesen KI-Moment haben, ne?
Ich würde sagen tatsächlich, dass Intelligenz, also ja, dass Intelligenz in vielen Sachen lebt. Vor allen Dingen KI und Machine Learning sind ja auch sehr, sehr breite Felder, die zum Beispiel, genau, auf Bilderkennung angewendet werden können. So, sehe ich jetzt gerade einen Eisblock oder sehe ich eine Robbe? Ganz einfach gesagt. So, das nächste wäre dann, wie plane ich? Ich habe jetzt gesehen, okay, das ist ein Eisblock. Jetzt muss ich planen, wie kann ich am besten meine Route anpassen? So, das ist eher so die Planebene. Und dann kommt die Ausführungsebene. Und da kann man, glaube ich, auch wieder Intelligenz anpassen oder einfügen, dass man sagt, okay, wie, jetzt habe ich meine neue Route, wie komme ich dahin mit dem wenigsten Energieverbrauch? So, dass man da auch wieder einen intelligenten Aspekt drin hat. Und eigentlich ist die Intelligenz, diesen Kreis, sag ich mal, zu schließen und dieses physische Feedback in das Planen, in das abstrakte Planen einzubeziehen.
Wenn man das Ganze sozusagen nochmal größer denkt, wir haben in diesem Podcast schon über das Thema Embodied AI gesprochen, also künstliche Intelligenz, die nicht nur im Rechner lebt, sondern auch in der physischen Welt. Und das ist ja genau das, was die Boote machen. Das ist genau das, was du auch in der Raumkapsel erlebt hast. Also was eigentlich passiert, wenn KI eben nicht nur so ChatGPT-mäßig in meinem Rechner ist, sondern sich eben im dreidimensionalen Raum bewegt. Wo wird es spannend für dich und wo wird es vielleicht auch gefährlich?
Ja, gute Frage. Gefährlich, also für mich hoffentlich nicht, sondern eher für das Boot. Deswegen haben wir ja Roboter auch in extremen Umgebungen wie der Arktis. Ich finde, spannend wird es im Moment genau an dieser Schnittstelle, dass man sagt, okay, bis jetzt haben sich vielleicht die zwei Felder, einmal die Robotik und einmal so Computer Science, sag ich mal, von verschiedenen Richtungen an jetzt Embodied AI rangewagt. Also in der Robotik hatten wir sehr viel so Control-Theorie, also dass man sagt, okay, sehr niederstufige Algorithmen, wie interagiert der Agent überhaupt mit der Umwelt? Und Computer Science war ja eher auf der Seite von, okay, wie kann ich abstrakt ein Problem lösen? Wie kann ich Schach spielen, aber nur mit einem Computer? Und jetzt ist die Frage, okay, wie finden beide sich in der Mitte? Und da, glaube ich, wird sich auch sehr, sehr viel sehr bald ändern, weil man jetzt zum Beispiel sagt, okay, vielleicht kann man eben genau sowas wie Common Sense oder eben so eine Art Intuition von vielleicht so Large Language Models nehmen oder Large Vision Models auch und die aber irgendwie mit, sage ich mal, dem strategischen, logischen Denken verbinden und aber auch noch das Feedback, sage ich mal, zurückbringen. Ich würde sagen, für uns ist im Moment das Problem, dass man sehr, sehr viel Datensätze hat für, sage ich mal, abstrakte Sachen, also Bilder zum Beispiel, Text haben wir sehr viel, aber wir haben nicht so viel Datensätze, die physische Interaktionen simulieren. Also jetzt bei humanoiden Roboter wären das Interaktionen für zum Beispiel so Hände oder sowas mit oder Pressure, Vibration, alles Mögliche mit der Umwelt. Für uns auf See ist es dann auch verschiedene Sensoren.
Wellengang, Wind, solche
Genau. Also wir haben bestimmt schon Daten, aber die Frage ist immer so, wie bringt man das alles so zusammen?
Ja, und wie macht man es 3D? Genau. Ne? Ich stelle mir das bei Sprache viel, viel einfacher vor und auch bei Bilderkennung als tatsächlich mit den Daten aus der physischen Welt, was ist angedeutet, wie Druck, Temperatur. Ne? Also kommt da viel mehr zusammen. Ich habe einmal mit der Autoindustrie gesprochen und da ist ja auch die Hoffnung, dass durch KI, man muss sich ja vorstellen, bei dem autonomen Fahren, da muss ja enorm viel auch nachgearbeitet werden, also durch menschliche Annotationen. Das heißt also, ein Auto fährt durch die Gegend, es nimmt einen Straßenverkehr auf und dann muss das ja alles eingeordnet und kategorisiert werden. Jetzt natürlich die Hoffnung, dass durch KI das Lernen schneller geht, dass man vielleicht nicht mehr so viel kategorisieren muss, sondern die Hoffnung natürlich, man schüttet ganz viele Daten rein und das Modell wird dann den Weg durch die Welt finden.
Ja, ich glaube, es wird nie wirklich so sein, dass man so immer nur diese Blackbox hat und einfach so Daten rein und mal gucken, was rauskommt. Das funktioniert, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Aber wir haben als Menschheit auch schon sehr viel Wissen aufgebaut, was, sage ich mal, Modelle und generell die Physik der Welt angeht. Und das können wir ja dann eigentlich auch einfließen lassen. Ja. Also, dass man sagt, Physics Informed Neural Networks, dass man schon gewisses Wissen einfließen lässt. Und dann ist es nicht so ganz eine Blackbox.
Ja, okay. Und dann geht das Lernen auch schneller. Ich musste die ganze Zeit eben, als du gesprochen hast, an Neo denken. Das ist so ein Haushaltsroboter, den sieht man gerade relativ viel. Das ist so ein Haushaltsroboter und dann sieht man da immer wieder so eine Spülmaschine ein- und ausräumt und sich dabei unheimlich eckig und drollig bewegt. Und jetzt ist aber die Wahrheit, dass hinter Neo auch in großen Teilen noch ein Mensch steckt tatsächlich, der die noch steuert. Und die Idee von den Erfindern ist, ja, also es ist jetzt tatsächlich noch oft ein Mensch, der den steuert, weil damit werden ja dann auch Daten gesammelt. Und mit diesen Daten, die man dann sammelt bei diesen ganzen Aktivitäten, damit kann dann die KI lernen. Ich frage mich manchmal, wie lange dauert das denn noch tatsächlich, bis autonome Systeme in den Alltag einziehen? Oder kann man das gar nicht so absolut sagen und es wird eher graduell geschehen? Also hast du da eine Prognose? Wie guckst du da?
Ja, ich frage mich auch, weil ich würde auch natürlich gerne einen Roboter haben, der meinen Abwasch macht. Fände ich super. Wie lange dauert das? Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig generell zu sagen. Ich glaube schon, dass es eher in Stufen kommen wird. Das ist ja auch okay, weil erst, sage ich mal, dieses Vertrauen aufgebaut werden muss. Wenn man sagt, okay, man hat ein ganz neues Etwas, was jetzt in die Gesellschaft mit aufgenommen wird, ist ja erstmal schwierig als Mensch, sag ich mal, damit klarzukommen.
Total.
Und was heißt das überhaupt?
Sieht auch, man voll ich, auch an den ja. autonomen Autos, ne? Also wenn man die jetzt am Anfang in Hamburg fahren schon ein paar rum.
Echt?
Da, also die sind gerade in der Erprobung, ne? Die ja, Mojas fahren da rum. Und erstmal kriegt man einen kleinen Schreck so ungefähr, wenn man denkt, ja. da sitzen noch Menschen mit drin im Moment, die überwachen das, aber die lenken halt nicht. Ja.
Ja.
Und dann denkt man erstmal so, und dann, ach nee, das ist ja nur diese autonomen Autos. Ah ja, die testen die nur. Und ich kann mir aber vorstellen, dass in der fernen Zukunft wir vielleicht mal erschrecken, wenn ein Mensch am Lenkrad sitzt.
Ja, also ich meine, in L.A. zum Beispiel gibt es ja auch schon Waymos, wo keiner mehr vorne sitzt und das Auto lenkt sich einfach selbst. Und es ist auch sehr lustig, in so einem Waymo zu fahren, weil man dann sieht, die Leute gucken wirklich und denken sich so, jetzt sitzt da wirklich niemand und hinten ist meistens abgedunkelt. Das heißt, es sieht einfach leer aus. Und das ist schon so ein bisschen spooky am Anfang, würde ich auch sagen. Aber dann baut man eben...
Das dreht sich dann, oder? Das Bild dreht sich, dass die Menschen dann eher das für normal erachten.
Genau, und man kann es ja dann auch viel effizienter gestalten, dass man sagt, okay, es gibt jetzt einen Pool von autonomen Autos, man kann die einfach rufen und dann gibt es, denke ich mal, sehr viel weniger Autos insgesamt, weil immer die Auslastung 100% dann ist. Irgendwer benutzt es immer und es steht nicht irgendwo rum. Und das fände ich eine coole Zukunft.
Und man sagt auch, dass die tatsächlich vorsichtiger fahren oder im Schnitt weniger Unfälle haben, wenn natürlich die Unfälle immer schlimm sind und man immer sich wünscht, man könnte die komplett vermeiden. Aber auch das ist bei den autonomen Fahrzeugen nicht so. Aber das heißt, nochmal auf die Schiffe zurückzukommen, das heißt, man sieht dann auch autonome Schiffe?
Ja, also ich denke mal schon. Wir arbeiten jetzt in unserem Institut vor allen Dingen auch sehr viel für Schiffe oder generell Agenten, die Daten sammeln für Forscher, wo Forscher halt nicht hinkommen können oder wo es sehr teuer ist. Oder so ein riesiges Schiff, sage ich mal, in die Antarktis zu bringen, um zum Beispiel zu schauen, wie viel Krill gibt es überhaupt? Also
Krill, ne? Das ist also kleine Meerestierchen.
Genau, genau.
Ne? Die Wale zum Beispiel. Fressen.
Genau. Und da ist auch die Frage, okay, wie viel Bestand gibt es eigentlich, dass man den nicht überfischt? Weil wenn man nicht weiß, wie viel es gibt, kann man ja einfach sagen, naja, aber man fischt dann halt einfach ein bisschen mehr. Also das wäre jetzt so meine Motivation, daran zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir wissen genau, wie gesund der Ozean ist, sage ich mal, damit man auch weiß, wann man aufhören sollte.
Mhm.
Und so, sage ich mal, ein großes Forschungsschiff ist sehr teuer oder generell ein großes Schiff in die Antarktis zu bringen, ist sehr schwer. Und dann, wenn man natürlich viele kleine Agenten hat, die auch, sag ich mal, permanent überwachen können, was sind jetzt die Fischbestände, wie geht es dem Ozean, sage ich mal, dann hat man ein viel klareres Bild davon.
Und muss ich mir wirklich vorstellen, also gibt es die schon? Wie groß sind die? Ist das
es gibt ganz Unterschiede. Ja, also
kann ich denen begegnen? Nein, natürlich nicht, mir wäre es da viel zu kalt, aber.
Ja, spannend. Also es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Die kleineren würde ich sagen, also so eine Art Mini-Mini-Segelboot, ich weiß nicht, vielleicht so 2 Meter, also wirklich nicht groß, sind schon am Rumsegeln permanent, auch sehr lange Zeit.
Okay, Störtebecker hätte sich sehr gefürchtet. Wahrscheinlich. Die Geisterschiffe.
Ja, genau. Also ich glaube, die sind zu klein, um dass man sich davor fürchtet. Aber okay. und sammeln Daten, sind aber sehr schwierig, also eher den Gezeiten ausgesetzt. Und jetzt die Forschung, die wir machen, schaut eher, dass man aktivere Agenten hat, die ein bisschen größer sind. Also die Motorboote, mit denen ich arbeite, sind so vielleicht ja, 4 Meter, 4, 5 Meter, 4 bis 8 Meter. Und dann geht es natürlich immer weiter hoch. Also für Unterseeboote dann auch ungefähr die Größenordnung. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, okay, wie lange kann man solche Agenten überhaupt draußen lassen und wie können sie eben am besten so gegenseitig ihre Schwächen und Stärken ausgleichen?
Ich will noch mal ein bisschen drauf eingehen auf das Thema, was wir eben schon mal hatten, nämlich auch so Stichwort Verantwortung. Ja, also wer trägt eigentlich Verantwortung? Die NASA, die hat ja bei ihren Mars-Rovern Systeme verbaut, die selbst entscheiden müssen, zum Beispiel, welchen Stein sie umfahren.
Ja.
Ja, das Funksignal zur Erde braucht rund 20 Minuten, also live steuern, das geht gar nicht. Und solche situationsautonomen Entscheidungen, die sind ja sehr faszinierend, aber auch heikel. Ähnliches Problem gibt es ja beim autonomen Fahren. Wenn jetzt solche Systeme, was ich sage es mal in Anführungszeichen, falsch machen, also sich falsch entscheiden, wer ist dann schuld?
Finde ich eine sehr wichtige Frage, weil stellen wir uns mal vor, wir haben auch ein autonomes Boot und das fährt jetzt in ein Segelboot, auf dem Menschen sind. Wer hat dann eben genau Schuld? Und ich finde das eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, es ist einfach noch nicht gelöst. Das ist jetzt hier die Antwort. Ich glaube, auf dem Mars ist es jetzt weniger schlimm, ob man den falschen Stein hochnimmt oder nicht. Wichtig wird es dann, wenn eben das sicherheitskritisch im Sinne von Menschenleben oder Schaden vielleicht auch ist. Und da ist eher die Frage, was sind die unterliegenden Werte auch, die wir haben, die unterliegenden Regeln. Und ich finde es immer Bei so Technologieentwicklung wird das gerne so unter den Tisch gekehrt. Weil, naja, man entwickelt es halt und man guckt dann mal, was so passiert.
Ja, und ist doch auch total spannend und fasziniert und cool. Ja. Und man versucht natürlich auch immer erstmal alles, was geht.
Genau. Was ich auch gut finde. Also ich finde, Innovationstempo sollte generell sehr hoch sein. Aber wir sollten gleichzeitig auch die moralische Innovation auch hochhalten und das auch für sehr wichtig, also einen großen Stellenwert in der Gesellschaft geben.
Ich muss sehr daran denken, auch an eine Serie, die auch verfilmt wurde, aber wo es auch ein Buch dazu gibt. Und da geht es genau um das Thema auch, dass autonome Maschinen als Roboter sozusagen unter Menschen leben und eigentlich die Menschen beschützen sollen. Die haben so ein Modul, so ein Governor-Modul im Kopf, was dann immer sie davor bewahrt, eigene Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, die sozusagen gegen irgendeinen bestimmten Kodex gehen. Weil das ist natürlich auch immer das, was so in unseren Köpfen drin ist. Was ist, wenn die Maschine anfängt, selbst Entscheidungen zu treffen? Oh Gott. Mhm.
Ja, es ist eben genau, glaube ich, diese Accountability, also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Mars-Rover losschicke, der seine eigenen Entscheidungen trifft, wie weiß ich, dass er gute Entscheidungen treffen wird? Oder keine Fehler macht, wenn ich ein autonomes Auto habe, woher weiß ich, dass es keine Fehler macht und die gleichen Moralvorstellungen vielleicht hat wie ich?
Die ja auch von Kultur zu Kultur auch gerne mal unterscheiden können, ne?
Ja.
Also ich kenne nur, ist ein total bekanntes Experiment, The Moral Machine, 2018 vom MIT-Forscher aufgesetzt, gibt es bis heute im Netz. Also wer da Lust hat, sich da mal durchzuklicken, das kann man noch finden. Da sollten einfach, wir haben einfach ganz viele Menschen mal klicken, so Entscheidungen durchklicken lassen. Du bist jetzt ein autonomes Fahrzeug, du fährst auf der Straße, wen fährst du um? Also die Katze oder die Oma, aber irgendwann auch das Kind oder die Oma. Oder den Mann oder die Frau. Ja, also ich habe das mal gespielt und ich fand es ein bisschen gruselig. Ich habe es dann abgebrochen irgendwann, weil ich dachte, ich will das jetzt nicht entscheiden. Ja. Ist mir jetzt so anstrengend. Aber das ist ja genau das Dilemma oder das Problem, was wir auch als Menschen haben, was dann in dem Fall ja eine Maschine hat.
Ja, absolut. Ich glaube aber, es ist gut, dass wir dieses Problem haben, weil das heißt, also es zeigt uns diese Technologie, zeigt uns im Moment, dass wir uns vielleicht mal mit uns selbst beschäftigen sollten. Also finde ich eher,
also weil, mit unseren eigenen Moralvorstellungen.
Ja, genau, weil es heißt ja, wenn wir jetzt gerade nicht wissen, wie wir uns entscheiden würden und wenn es jetzt zum Beispiel in diesem Experiment ganz viele verschiedene Antworten gibt, ist ja die Frage, okay, sollten wir als Gesellschaft gewisse Moralvorstellungen vertreten? Und vielleicht haben wir, ich glaube, es haben auch viele Forscher vor mir gesagt, dass es so ein Responsibility, also eine Verantwortungslücke gibt zwischen ich entwickle etwas und meinen Moralvorstellungen. Also, dass wir schneller sind in Entwicklung als eben genau den Moralvorstellungen. Und ich glaube, es ist aber gerade gut, weil wenn wir das nicht gelöst haben, dann ist es ja eigentlich egal, was für eine Technologie es geben wird. Wir werden immer die gleichen Fragen haben. Oder das heißt, es ist im Moment wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, wo wir jetzt mal die Chance haben, uns damit zu beschäftigen.
Das heißt also, dass wir nicht nur diese technische Evolution vorantreiben sollten, sondern halt eben auch die ethische, kann man sagen.
Ja, genau.
Also ethische Regelwerke, die dann auch in die Maschinen verbaut werden sollten.
Und ich finde, man kann ja immer wie von zwei Seiten ansetzen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt etwas entwickelt, zum Beispiel ein Chatbot, und ich hatte die größten Ideale dafür und der sollte die Welt retten. Aber jetzt passiert was ganz anderes und der Chatbot gibt zum Beispiel medizinischen Rat, der einfach falsch ist. So, dann kann man sagen, okay, man hat einmal von der Entwicklerseite die Möglichkeit, das zu bremsen, und einmal von, sag ich mal, von oben herab, also von den Regulationen. Ich denke aber, dass immer der Entwickler schneller sein würde, das wirklich umzusetzen. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass man als Entwickler auch Moralwerte vertreten sollte, ist es auch besser, wenn es wie von der Firma oder von dem Entwickler kommt, weil es heißt, dass generell die Gesellschaft auch schon diese Werte vertritt. Also ich glaube, es wird immer schneller zu sein, zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier in den Code, gucken, was man da machen kann, als wenn jetzt von top-down es Ewigkeiten braucht, bis man überhaupt weiß, was sollten jetzt hier Regulationen sein, sollte man es generell verbieten, das dauert eh immer ewig. Genau, also ich denke, es ist so die Verantwortung einfach von jedem so Forscher, Ingenieur.
Mhm. Gibt es, oder wie macht ihr das jetzt nochmal konkret gefragt bei den Booten?
Gute Frage. Also die Antwort ist, wir haben keine Antwort, aber wir haben so Seminare zum Beispiel, wo wir unter uns Forschenden einfach drüber reden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Code schreibe für mein Boot, was zum Beispiel Zooplankton oder Grillfische sich anschaut, aber dieser gleiche Code könnte auch militärisch verwendet werden.
Mhm, Dual Use.
Mhm, genau. Soll ich den veröffentlichen oder nicht? Und da schauen wir halt dann immer, dass wir diskutieren einfach und dann entscheiden, okay, was könnten die Auswirkungen sein? Ich glaube, das ist wichtig, wenn man etwas erfindet. Und dann merkt man schon, okay, bevor ich es vielleicht auf die Welt loslasse, schaue ich mal, ob es nicht einen sehr klaren Dual Use zum Beispiel Anwendungsfall gibt.
Ja, ich stelle mir das bei den Schiffen auch gar nicht so unproblematisch vor, weil wir haben ja jetzt gerade den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir wissen, wie umkämpft die Meere derzeit sind und einfach die Vorstellung, Forschende entwickeln autonome Schiffe und das ist möglicherweise auch für Schiffe interessant, die irgendwelche Waffen oder Munition in sich tragen. Mhm. Was für eine Horrorvorstellung.
Ja, na klar. Und eben, ich glaube, was man mehr pushen sollte, ist, dass eben so Forschende und eben Ingenieure sich mehr damit beschäftigen auch. Was ist immer so ein bisschen, es hört sich immer so langweilig an, Ethik, aber ich finde es eigentlich super cool, weil es heißt ja, dass man sich selbst mit sich selbst beschäftigen kann, oder? Also, es ist eine Chance, ja.
Das stimmt, aber die Antwort ist halt alles andere als einfach, ne? Also, ich stell mir das sehr, sehr schwierig vor, auch genau vor dieser Entscheidung zu stehen, gebe ich was Open Source oder nicht, weil gerade, wenn man so eine Forschungscommunity ist, möchte man Dinge ja Open Source auch stellen, damit daran weiterentwickelt werden kann, damit die verbessert werden können, damit die in anderen Kontexten eingesetzt werden können und gleichzeitig die Sorge vor einer militärischen Nutzung, die kann ich auch total nachvollziehen.
Ja. Ja, also ich glaube, im Moment ist die Antwort sehr viel Diskussion auch einfach. Sehr viel drüber reden und dann schauen, was man da genau entwickelt.
Du hast ja beides erlebt, also menschliche Intelligenz und maschinelle Autonomie in Extremsituationen, also sowohl bei den Schiffen als ja auch im All. Glaubst du eigentlich, dass sich irgendwann daraus vielleicht so eine Art Verhältnis entwickeln könnten zwischen Mensch und Maschine? Also ich habe im Moment nur ein Verhältnis mit meiner Alexa oder meiner Siri.
Bei mir ist es mein Staubsaugroboter.
Ja, genau, der Staubsaugerroboter. Aber gerne lass uns das ruhig einmal weiter spinnen. Also kann da sowas entstehen oder auch sowas wie ein gegenseitiges Vertrauen?
Ich denke schon. Ich denke, es gibt auch verschiedene Arten von Vertrauen, ob es jetzt, sage ich mal, das Mensch-zu-Mensch-Vertrauen, also das sehe ich dann vielleicht eher menschenähnliche Vertrauen bei so humanoiden Roboter. Aber es gibt ja auch, sage ich mal, so das Vertrauen, was man in Haustiere hat. Also nicht Vertrauen, aber die Akzeptanz vielleicht. Und das ist dann eher so für eben Alexa, denke ich mal, oder für so einen Staubsaugerroboter, der nicht unbedingt die gleiche Rolle wie ein Mensch einnehmen wird, sondern eine gewisse Rolle. Und ich glaube, das zu differenzieren ist auch wichtig. Und ich glaube, deswegen werden auch interdisziplinäre Ansätze viel wichtiger. Also zum Beispiel soziale Robotik, dass man sich überlegt, okay, so als Ingenieur denke ich mir so, es muss funktionieren. So, aber es ist ja nicht alles, sage ich mal, davon, sondern es muss vertrauenswürdig sein. Zum Beispiel trauen Menschen auch Robotern mehr, die Fehler zugeben, was ja auch einfach menschlich
ist. Ach, das ist ja interessant.
Ja. Mhm. Und das lehrt uns auch wieder ein bisschen was über uns Menschen, weil wir trauen natürlich auch Menschen mehr, die Fehler zu geben. Aber solche Sachen, sich damit zu beschäftigen und die dann einzubauen. Oder ich glaube, es gab auch mal ein Beispiel von einem Roboter in einer Einkaufspassage, der einfach so designt war, dass er sehr angsteinflößend aussah. Das heißt, die Leute haben sich so, so unwohl damit gefühlt. Und so das Design von dem Roboter gehört halt auch dazu.
Ja, das finde ich in der gesamten Robotik total spannend, der Uncanny Valley-Effekt. Ne? Ja. Dieses, ab wann empfinden wir sowas wie Grusel oder Creepy bei Robotern? Mhm. Was ich tatsächlich oft bei den humanoiden Robotern noch empfinde. Also wenn ich die auf der IFA oder im Netz irgendwo rumgeistern sehe, da habe ich das oft so, dass ich bei vielen Robotern das irgendwie auch ein bisschen angsteinflößend finde, weil ich immer denke, oh Gott, das ist ein Tonnen- oder 1000 Kilogramm schweres Ding aus Stahl, was sich dann in meinem Haus bewegt. Will ich das wirklich? Mhm. Und da denke ich, spielt auch Design eine große Rolle. Ich habe auch schon andere Haushaltsroboter gesehen, die eher so auf so Rollen und die so zwei kleine Ärmchen haben. Sagt ich so, den würde ich vielleicht eher nehmen.
Ja, oder so Star Wars-mäßig, dass man so eher so R2-D2 hat.
Ja, genau. Das sehe ich auf jeden Fall bei mir auch. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, sagen wir mal 20 Jahre nach vorn, was glaubst du, wie sieht denn die Raumfahrt dann aus? Also werden AstronautInnen noch gebraucht oder übernehmen die Roboter die Mission?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich oft höre, so wird es nur Roboter geben oder nur Menschen in der Zukunft? Und ich glaube, die Antwort ist beides. Im Moment ergänzen wir uns einfach noch so sehr, dass man sagt, okay, Roboter sind gut in repetitiven Aufgaben an gefährlichen Orten. Und Menschen sind im Moment noch besser in Improvisation, im Kreativen. Also ich meine, auch der Mars-Roboter, er kann zwar Teile, also Perseverance kann Teile autonom wirklich übernehmen, aber sag ich mal, die Menschen auf der Erde planen noch generell die Mission. Also jetzt werden wir generell zu diesem Krater fahren zum Beispiel. Und Fehlerbehebung ist eine andere Sache, wo Menschen auch immer noch besser sind. Wenn jetzt bei dem Rover etwas schief läuft, zum Beispiel bei, ich glaube, es war entweder Spirit oder einer der anderen Rover, wo dann nochmal zum Beispiel die Software geupdatet wurde, weil es einen Fehler gab. Also es sind noch Menschen besser, die dem Roboter helfen können. Deswegen sehe ich es eher als so Partnerschaft. Mhm. Deswegen müssen wir auch genau herausfinden, wie wir zusammen, sag ich mal, am besten arbeiten im Team und Aufgaben verteilen. Und ich denke mal, 20 Jahre jetzt in der Zukunft also die Robotik wird besser gewesen sein und auch, sage ich mal, sehr grundlegende Aufgaben wie das Pilotendasein übernehmen, wie es ja bei uns war. Aber die Missionsinhalte werden weiterhin von Menschen bestimmt, denke ich. Mhm. Und ich bin gespannt, wie es dann, also ich denke mal in 20 Jahren, vielleicht haben wir es bis zum Mars geschafft, entweder jetzt nicht astronautisch oder astronautisch. Aber es ist auf jeden Fall am Horizont, denke ich, dass das machbar, dass wir bald mit Menschen auch auf dem Mars gelandet sind.
Ja, ich habe ja war eine Kindheitsvision von mir, tatsächlich mal mit einem Freund von mir versucht, eine Rakete zu bauen. Wir haben es zum Glück nicht gemacht. Also wir haben wirklich uns die Chemikalien versucht zu bestellen und so sind dann aber zum Glück am Schwarzpulver gescheitert. Aber das ist ja wirklich so ein Traum eben, dass Menschen einst irgendwie wirklich auf dem Mars landen werden. Genau deswegen auch vielleicht nochmal so letzte Frage, wenn du an die Zukunft denkst, welche Rolle werden intelligente Roboter möglicherweise hier bei uns spielen, auf der Erde? Also du hast jetzt von Forschungsschiffen gesprochen, in extremen Situationen. Wir haben über den Haushaltsroboter gesprochen. Was denkst du, wie viel Science Fiction wird wahr?
Ich hoffe sehr viel. Ich glaube jetzt so erstmal kurzfristig wird es uns sehr bei Erdbeobachtungen helfen. Also wie jetzt schon Satelliten generell die Erde beobachten. Aber jetzt für uns, zum Beispiel bei den Ozeanen, ist es super wichtig. Also den Ozean verstehen wir ja fast genauso wenig wie das Weltall. Und dass wir den einfach wirklich auch besser verstehen, dass wir unsere Umwelt besser verstehen und dass wir besser mit ihr interagieren können. Also ich glaube, da werden intelligente Maschinen auch sehr, sehr uns helfen können, weil wir Menschen nicht an allen Orten gleichzeitig sein können, sage ich mal. Und vielleicht auch als Entscheidungshilfe, also es gibt ja nicht nur entweder Teleoperation, also der Mensch steuert den Roboter, oder komplette Autonomie. Es gibt auch so Zwischenschritte, dass man sagt, okay, der Roboter ist autonom, aber man kann eingreifen, wie beim autonomen Fahren. Und ich glaube, dass wir diese Form noch viel mehr sehen, also so Entscheidungshilfen oder, sage ich mal, überwachtes, autonomes Fahren oder Agieren.
Ja, oder so eine Teilkooperation, wie du es vorhin beschrieben hast. Da muss ich die ganze Zeit noch dran denken, an diesem Unterstützung in Extremsituationen. Also wenn das mal wirklich funktioniert, dann kann das ja gerade auch nochmal so Stichwort Autofahren, könnte das ja gerade sehr hilfreich sein, ja?
Ja, aber die Zukunft, die ich natürlich sehen möchte, ist, dass man sagt, okay, wir als Menschen können uns auf Selbstverwirklichung vor allen Dingen konzentrieren und Aufgaben, die wir nicht machen wollen, zum Beispiel den Abwasch oder, ich weiß nicht, Autofahren für lange Strecken, dass die übernommen werden von den Maschinen und dass wir dann mehr Zeit haben, um wieder in die Community zu stecken zum Beispiel oder eben uns selbst zu verwirklichen. Also, dass man, sage ich mal, in die Richtung Utopie geht. Das wäre schön.
Ja, da möchte ich auch wohnen. Vielen Dank.
Danke auch. Danke für das Gespräch.
Danke dir, liebe Rabea. Und danke euch. Danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen riesen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt uns einen Kommentar, vergibt gerne ein paar Sterne. Wir freuen uns da sehr darüber. Und wenn ihr Ideen habt oder Anmerkungen, schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Und damit
herzlichen Dank.
Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.